Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Modern Work to Go, deinem Podcast moderne Zusammenarbeit. Ich bin der Florian und heute geht's um KI. In letzter Zeit öfters natürlich das Thema schlechthin. Wir sprechen diesmal aber über eine Branche, wo man es vielleicht nicht erwartet hätte, dass KI momentan schon eingesetzt wird. Ich habe auch jemanden zu Gast, der aus einem ganz anderen Umfeld kommt, wenn er gleich erzählt, was er gelernt hat. Dann ist es sehr interessant, dass er in dieser Branche dann auch gelandet ist. Von daher erstmal schön willkommen, Volker.
Hallo.
Erzähl doch mal, wo kommst du her, was machst du?
Ja, also ich bin Volker, bin geborener Berliner, ist ja auch nicht mehr so häufig. Und tatsächlich hast du recht, ich habe meinen Background eigentlich in der Naturwissenschaft. Ich bin Medizinphysiker und Biophysiker, habe auch sehr lange hier in Berlin an der Charité gearbeitet, später dann auch am Bundesamt für Strahlenschutz. Und mein Hintergrund ist eigentlich tatsächlich in der Neurophysiologie und Neurologie die mathematische Modellierung von solchen Systemen, von komplexen Systemen. Und wie du vielleicht weißt, sind neuronale Netze beziehungsweise auch die Modellierung davon, es ist ja am Ende die wissenschaftliche Grundlage hinter dem, was wir dann später in der KI anwenden. Und ich bin, möchte man fast sagen, nicht wie die Jungfrau zum Kinde zur Modeindustrie gekommen, aber doch etwas über Umwege. Meine Co-Founderin, die gute Anna-Franziska Michel, wir kennen uns seit mehr als 20 Jahren mittlerweile, haben uns in der Studienzeit kennengelernt. Und wir haben uns, seitdem wir befreundet sind, immer gegenseitig begleitet. Und Anna ist eigentlich, also war ursprünglich auch Modedesignerin, hat lange in der Modeindustrie gearbeitet für verschiedene Unternehmen, ist dann aber später, weil sie mitbekommen hat, dass das eine unfassbar ineffiziente Arbeitsweise ist, dass die Industrie selbst fast wie auf der Stelle zu treten scheint, ist sie nochmal an die Uni gegangen, hat nochmal Business Intelligence, Wirtschaftsinformatik studiert und hat gesagt, hier müssen definitiv andere Lösungen her, und hat mich dann sozusagen ja ein bisschen reingezogen in diese Thematik. Man muss sagen, ich habe zusätzlich auch einen kulturwissenschaftlichen Hintergrund, habe lange am Rechthaus hier in Berlin gearbeitet, und dort haben wir dann 2016 zusammen im Rahmen der Berliner Fashion Week angefangen, eine Podiumsdiskussionsreihe zu machen. Die hieß damals Der Tod des Modedesigns. Und wir haben uns damals schon unterhalten über digitale Möglichkeiten, über Technologien, wie man damit umgehen kann, wie man dort Dinge verbessern kann. Wo liegt die Zukunft in dieser Branche? Und das, was mich damals am meisten getriggert hat, war, weil ich mich ja immer auch mit dem Spannungsfeld zwischen Kulturwissenschaften oder den gesellschaftlichen Bedingungen und Technologie auseinandergesetzt habe. Beziehungsweise, also das geht von Technikfolgenabschätzung bis hin zu der Frage, wie sich unsere Weltbilder, unsere Wahrnehmung von dieser Welt vor dem Hintergrund von wissenschaftlichen Entwicklungen, Entdeckungen, aber auch von technologischen Entwicklungen verändern. Und in dem Zusammenhang hatte mich vor allen Dingen auch Anna nochmal darauf nicht aufmerksam gemacht, das war zu offensichtlich, wie verschmutzend diese Industrie eigentlich ist. Also neben ihrer Ineffizienz, man kann sagen, die Modeindustrie gehört zu den dreckigsten Industrien, die wir haben, nach der Petrolindustrie. Um also zwei Beispiele zu nennen, die gesamte Modeindustrie weltweit stößt mehr CO2 aus als Großbritannien, Frankreich und Deutschland in einem Jahr zusammen. Und das ist schon gewaltig. Der CO2-Ausstoß mag hier nicht das alleinige Problem sein, sondern es sind auch andere, also von Chemikalien, die in die Umwelt gelangen, bis hin zu der Erzeugung von Mikroplastik. Und das waren für mich sozusagen als jemand, der sich natürlich auch im Bereich Umweltmedizin, Umweltbiologie immer so ein bisschen aufgehalten hat, sofort einer der Motivatoren zu sagen, hier müssen Lösungen ran, hier muss auf jeden Fall etwas gemacht werden. Und so haben wir dann eben nach 2018, 19 wirklich angefangen, auch Technologien oder an den Technologien zu arbeiten. Wir haben 2019 tatsächlich bereits die weltweit erste KI-Modenschau hier in Berlin gemacht. Die war damals schon gesponsert von Microsoft. 2019 hat kaum jemand darüber geredet. Die haben uns angeguckt, als wenn wir von einem anderen Planeten kommen. Und dann Ende 2020, Anfang 2021 ist dann Juna gegründet worden. Das war sozusagen auch, nachdem wir der Managing Director von Techstars, Jack Singh, getroffen haben und der dann auch ein Early Bird Offer gemacht haben, sind wir dann sozusagen an den Start gegangen. Und seitdem entwickeln wir mit Juna eben eine Plattform und eine Lösung, die es halt der Modeindustrie erlaubt. Oder ja, wir kommen später vielleicht auch noch dazu, dass es über die Modeindustrie hinausgeht, sozusagen Best-Selling Designs zu kreieren, die aber datenbasiert eben eine hohe Marktadaptivität haben und auf die Art und Weise halt eben neben der Höhe deutlich höhere Nachhaltigkeit, deutlich verkürzte Prozesse haben, deutlich günstiger zu produzieren und es kommen halt eben tatsächlich relevante Produkte dabei auf den Markt und nicht einfach nur so eine Design on Hope, wie es Anna immer zu sagen pflegt, Produkte. Denn Fakt ist auch, wir haben 30% der produzierten Kleidungsstücke werden gerade mal verkauft. Das heißt, 70% schaffen es überhaupt nicht, kommen entweder in so eine Art Sale oder landen, vielleicht kennt das der eine oder andere, auf den großen Müllkippen in Südamerika. Es gibt diese erschreckenden Bilder von der Atacama-Wüste, wo wirklich Meter hoch über viele, viele Quadratkilometer einfach der produzierte Textilmüll unserer Welt landet und dort halt wirklich zu einer katastrophalen, sagen wir zu einer Umweltkatastrophe letzten Endes führt. So viel erstmal grob im Überblick, wie ich dazu gekommen bin, wo ich jetzt bin.
Ja, ich hatte so ein bisschen einleitend ja gesagt, spannende Historie von dir persönlich und man merkt auf jeden Fall, dass eine sehr, sehr hohe Leidenschaft dahinter ist von dem, wie du redest und wie interessant das Technik oder auch Technologie allgemein, wie das eine ganze Branche dann auch prägen kann. Da gehen wir gleich ein bisschen drauf eingehen, was das bedeutet. Ich glaube, ich kenne schon die Antwort, weil du sie, glaube ich, schon halb gegeben hast, aber was die Energie bei der Arbeit gibt. Du könntest ja auch theoretisch gesehen jetzt bei Google, bei Meta, bei OpenAI arbeiten und mit deinem ganzen Hintergrund auch dort an der KI entwickeln oder an dem Thema neuronale Netze forschen. Du könntest an die Uni gehen. Du bist ja in Berlin da jetzt auch nicht weit weg. Du könntest in Amerika sitzen, irgendwie am Caltech, am MIT sein. Warum, was gibt dir Energie, dass du hier bist, dass du in Berlin bist und dass du das Startup gegründet hast?
Ah, das ist eine gute Frage. Also zunächst ist es so, ich hatte eigentlich nie vor, in diese Richtung zu gehen, denn die mathematischen Modellierungen, an denen wir gearbeitet haben, unter anderem eben, wie gesagt, hier an der Humboldt-Universität, an der Charité, die hatten ursprünglich einen ganz anderen Sinn, ganz anderen Zweck. Die mathematische Modellierung von Metabolismen zum Beispiel, von Stoffwechselprozessen oder auch von solchen Strukturen, hat natürlich erstmal ganz grundsätzlich grundlagenwissenschaftlichen Hintergrund. Und das war das vor allen Dingen immer auch in der Medizin oder in der Biophysik, was mich vornehmlich getrieben hat, interessiert hat. Es ist ein kleines bisschen zufällig, dass dann eben Informatiker auch gekommen sind und gesagt haben, hey, dieses Modell ist super für uns einzusetzen. Wir haben das sicherlich aus ursprünglich wissenschaftlichen Gründen gemacht. Die Technik, und dafür ist sie da, dafür ist sie im besten Sinne auch da, soll das natürlich anwenden. Ingenieurwissenschaften sind dort immer die beste Verbindung zwischen der Grundlagenwissenschaft und dem, was wir dort anwenden können. Und für mich waren eben tatsächlich diese Idee nach über 15 Jahren Forschung, nach eben über 15 Jahren der klassischen wissenschaftlichen Arbeit, war das für mich halt eben auch eine gute Möglichkeit zu sagen, jetzt probiert man mal, ob das überhaupt funktioniert, ob hier überhaupt was möglich ist. Und zugegeben ist es auch ein bisschen diese Welle, auf der man reitet. Gleichzeitig kam natürlich auch in den 2-3 Jahren vor der Pandemie, das waren die großen Treiber, Fridays for Future und alles, was dazu gehört hat, die einem nochmal klar gemacht haben, dass man wirklich versuchen muss, etwas, oder dass ich nicht, man muss versuchen, das war mein Antrieb, etwas Relevantes zu bringen. Denn die Wissenschaft, mit der ich mich vorher beschäftigt habe, mit der wir uns vorher beschäftigt haben, die war natürlich relevant, aber die ist auch so, dass sie so gut wie niemand mitbekommt. Also selbst wenn sie Bedeutung hat, und dazu kann man in jedem Falle hundertfach stehen, hatte ich selbst immer so den Eindruck, dass man die Ergebnisse nicht immer unmittelbar sieht. Und nach dieser klassischen Forschungszeit war es für mich doch wichtig, für mich auch noch mal etwas zu haben, wo ich innerhalb deutlich kürzerer Zeiträume mitbekomme, hier entwickelt sich etwas, hier passiert etwas. Und vielleicht ist auch ein bisschen der Antrieb gewesen, die Frage, schaffe ich das überhaupt noch? Ich wird ja nur doch auch etwas älter, also ich will es nicht in Midlife-Crisis nennen, aber es ist vielleicht doch nochmal dieser Antrieb, kannst du nochmal auf ein vollkommen neues Feld gehen und dich dort mit deinen Fähigkeiten irgendwie beweisen, dort irgendeine Relevanz schaffen. Und neben eben dem wichtigen Punkt der sozusagen dieser Sustainability, dieser Nachhaltigkeit, ist das sicherlich auch ein ganz großer Motivator gewesen.
Ja, das scheint ja zu funktionieren, sonst wird es euch jetzt nicht seit 4 bis 5 Jahren ja auch schon geben. Aber vielleicht genau, nochmal so ein bisschen für unsere ZuhörerInnen so ein bisschen zum Einsortieren. Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz erklären, was euer Produkt macht, weil wir werden jetzt ja auch gleich dann nochmal so ein bisschen darüber sprechen, welche Veränderungen auch eingetreten ist in der Modebranche, wie die Transformation aussieht und damit das so ein bisschen besser greifen kann. Vielleicht kannst du mal so ganz kurz so einen Fahrstuhl-Pitch machen. Was macht euer Produkt?
Also unser Produkt ist am Ende eine Plattform, Also derzeit Browser-based, kann aber auch in den Unternehmen selbst als API in deren Systeme integriert werden. Und dieses Unternehmen macht oder kombiniert eine Datenanalyse, wozu eben eine Marktanalyse, eine Trendanalyse, Competitor-Analyse und eine eigene Performance-Analyse gehört und nutzt die Ergebnisse dieser Daten sozusagen als Influence auf eine Gen-AI-Anwendung. Und das Ganze passiert eben aber Agent-based. Das heißt, wir haben jetzt auch ein Multi-Agent-System gebaut, bei dem am Ende autonome KI-Agenten die meisten dieser Prozesse vollständig autonom erzeugen oder kreieren. Und für die Designerinnen und Designer wird dadurch ein großer Teil der Arbeit dessen, was sie sowieso nicht mögen und was sie sowieso auch gar nicht gelernt haben, abgenommen. Und es werden dadurch relevante Produkte erzeugt. Wichtiger Hinweis hier noch, wir haben eben dabei auch ein Verfahren entwickelt, eine Methode entwickelt, diese Relevanz zu berechnen. Das heißt, wir können sozusagen Sell-Through-Raten wirklich dann ermitteln und den Produktdesignern die Möglichkeit geben, zu sehen, wie relevant ist das gerade in Bezug auf zum Beispiel eine bestimmte Produktgruppe, in der ich mich gerade befinde. Und das hat den Vorteil, dass es nicht nur die Designer betrifft, es betrifft auch die E-Commerce-Teams, die dann direkt A-B-Testings machen können oder die direkt digital Anproben machen können von gerade frisch designten Produkten, können das direkt KI-basiert auf Models übertragen. Sie können das direkt in die Social-Media-Bereiche angeben. Und am Ende kommt direkt für den Unternehmer, für den Designer ein Tag oder ein Tag-Deck raus sozusagen, was sie dann gegebenenfalls direkt an die Produktionsfirma geben kann.
Okay, also es geht gar nicht nur darum zu sagen, nur das produzieren, was am Ende auch verkauft wird, sondern auch nur das zu designen, was am Ende auch wirklich verkauft wird.
Ganz genau. Da gibt es für viele immer ja doch sehr, sehr idealisierte Vorstellungen von dem, wie die Arbeit eines Designers oder einer Designerin heute aussieht. Und wir müssen uns aber vergegenwärtigen, dass wir ja gar nicht von Haute Couture sprechen oder von kleinen, wirklich kunstvollen Kreationen, sondern dass der überwältigende Teil der Produktion hier tatsächlich Casual Fashion ist. Das ist in den meisten Fällen auch diese Never-Out-of-Stock-Sachen. Das heißt, wir reden von den klassischen schwarzen, grauen, weißen, blauen Shirts, Hosen, was auch immer. Also das gehört auch zur Wahrheit dazu, dass man in den Schaufenstern manchmal sehr viele schöne, bunte Sachen sieht, die die Leute in die Läden lockt. Aber in den Läden selbst kaufen sie dann am Ende doch wirklich die Standardsachen. Und da verändert sich meistens nicht so sehr viel. Und die meisten Designerinnen und Designer kommen aus ihren Ausbildungsstätten und haben so eine wunderschöne Vorstellung davon, was sie dann an den großen oder in den großen Unternehmen machen, bei den großen Brands. Und Anna, und das fand ich ganz spannend, hat gesagt, am Ende sind sie Zeichenmaschinen. Und sie hatte mal diesen schönen Spruch bei der Berlin Fashion Week, sehen alle gut aus, bis auf die Designerinnen und Designer, die nämlich wirklich vollkommen übermüdet, überarbeitet, dort noch irgendetwas gemacht haben. Und die Realität ist dann eben, dass der größte Teil davon nicht verkauft wird, was daran liegt, dass einerseits diese Cycles sehr lang sind. Man muss sich vorstellen, das sind ungefähr 70 Wochen. Also im Durchschnitt eines Unternehmens, so eine Kollektion braucht ungefähr 67.000 Arbeitsstunden. Und wir reduzieren das mit unserer Software auf gerade mal 9.600 Arbeitsstunden. Das heißt, wir können diesen gesamten Weg, bis das Produkt am Markt ist, von ungefähr 70 Wochen auf ungefähr 12 Wochen reduzieren. Das ist gut einerseits gegen Fast Fashion. Jetzt möchte man meinen, hey, dann kann ja noch viel schneller immer wieder was nachgeschoben werden. Aber tatsächlich ist es so, dass viel weniger produziert werden muss, weil ich, wenn ich das Produkt viel näher am aktuellen Trend auf den Markt bringe, dann habe ich natürlich auch erstens deutlich höhere Verkaufszahlen und zweitens kann ich das sehr viel besser skalieren. Ich kann das sehr viel genauer einsteuern oder kontrollieren. Und der zweite Aspekt ist, dass diese Prozesse relativ teuer sind. Die Unternehmen geben durchschnittlich 2-3% ihres jährlichen Revenue-Umsatzes für diesen Designprozess aus. Und das kann im Durchschnitt bei, sagen wir so, einem mittelgroßen Unternehmen, macht das schon sowas wie 15-20 Millionen aus, die sie da an Ausgaben haben. Und diese Ausgaben beziehen sich einerseits auf die Zahl der Designerinnen und Designer, Produktmanager, die daran arbeiten, oder auch Produkttechniker, Textiltechniker, aber eben auch auf die unfassbare Menge an Ressourcen, die sie einsetzen müssen. Ich gebe dazu eine Zahl, Unternehmen, und wenn ich immer von mittelgroßen Unternehmen rede, dann reden wir schon von so etwas wie Puma zum Beispiel. Die sind ja nicht die größten Player. Für uns ist das ein großes Unternehmen, aber in der Modeindustrie ist das eher, sagen wir so, mittelgroß. Und da reden wir davon, dass so 40.000 bis 44.000 Designs jeden Monat produziert werden. Und wenn wir dann in Richtung gehen von Unternehmen wie Temu, Shein, dort reden wir von Hunderttausenden. Und die werden natürlich erst designt, dann kommen die in Prototypenstatus bis das irgendwann reduziert wird zu dem Teil, der wirklich dann in Produktion geht. Und allein während dieses Prozesses, und da reden wir eben noch nicht mal von den Bekleidungsstücken, die produziert werden, sondern wirklich nur die für den Prototypen, also für den Kollektionsentstehungsprozess da sind, kann man sich vorstellen, solche Unternehmen produzieren im Monat oder die geben im Monat 1,6 Tonnen an Chemikalien. Also das sind Pestizide, Färbemittel, das sind Waschmittel, alles Mögliche, was darum, Imprägnierungsmittel. Die werden dabei allein in die Umwelt gelassen. Es sind 2,4 Tonnen an Materialien, das heißt Verschnitt und so weiter und so fort. Und immer zu bedenken, dass diese Stoffe oder diese Bekleidungsstücke, die da hergestellt werden, ja gar nicht auf den Markt kommen, sondern wirklich nur prototypisch sind. Und jetzt kann man sich diese Zahl mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben darüber auch, ich habe dazu kurz geforscht, habe auch dazu publiziert, für so ein Unternehmen, und wir reden jetzt pro Monat und Unternehmen, reden wir von 18,1 Millionen Liter Wasser. Jeden Monat, jedes Unternehmen. Wir haben 236.000 textilverarbeitende Unternehmen weltweit und haben das mal berechnet, dass die Menge, die dabei allein an Frischwasser verbraucht wird, für die gesamte Modeindustrie entspricht, die Süßwassermenge entspricht der Menge des Schelfeises auf Grönland. Jedes Jahr. Davon kann man mindestens ein Drittel der Menschheit wirklich mit Frischwasser versorgen, jedes Jahr. Und wenn man sich jetzt noch überlegt, wie viel Grauwasser dabei entsteht, dann, also du siehst, wir kommen da sehr schnell in sehr tiefe Bereiche. Das ist eine unfassbare Verschmutzung, die da stattfindet. Und wenn wir das hier digital lösen und indem wir dann eben auch den Designerinnen und Designern Möglichkeiten an die Hand geben, auch die 3D-Modelle, das ist alles hochgradig technologisiert und hochgradig effizient zu gestalten, dann ist allein hier der ökologische Impact, den wir haben durch den Einsatz unserer Software, gewaltig.
Ja, ich glaube, jetzt hat man eine ganz gute Vorstellung. Das sind ja auch, also selbst bei diesen Zahlen, die du nennst, sind ja selbst 1-2% schon eine extreme Relevanz, weil sie in der Gesamtsumme unfassbar viel ausmachen. Jetzt sprecht ihr aber nicht davon, irgendwie was 1% besser zu machen oder 2% besser zu machen, sondern ihr habt ja schon einen größeren Impact auch da drauf, ne? Also allein die Zeit auf 12 Wochen zu reduzieren, zu sagen, so schnell kann ich auch ein Kleidungsstück prototypen und dann auch in den Laden rein theoretisch gesehen bringen. Das macht natürlich eine große Veränderung und führt natürlich auch zu sehr, sehr positiven Umweltaspekten. Jetzt lass uns mal so ein bisschen auch über eure Firma und das, was dahinter steckt, in der Transformation auch ein bisschen sprechen. Produkt ist, glaube ich, klar, kann sich jeder ungefähr vorstellen, was mit passiert. Also wir sprechen nicht über High Fashion, was wir so auf den Berliner Fashion Show sehen, sondern wir sprechen von der Alltagskleidung, dass, wenn ich in ein Kaufhaus gehe, alles, was ich da so dann letztlich kaufen kann. Also diese Sachen, also das, was man eigentlich tagtäglich anhat, also die High Fashion Sachen. Du hattest, glaube ich, im Vorgespräch mal gesagt, machen so 3% oder so weltweit aus. Also signifikant wenig eigentlich. Das heißt, es gibt einen größeren Impact, sich um mit dem in die Standardkleidung zu drehen. Jetzt habt ihr das Startup ja hier in Deutschland gedreht. Jetzt sind wir in Deutschland oder aufgebaut. Jetzt sind wir in Deutschland nicht gerade dafür bekannt, unfassbar gut im Thema KI als Vorreiter zu sein. Oder wir haben jetzt auch, wir führen jetzt nicht gerade die Liste an mit den meisten KI-Startups oder dass wir das meiste Funding hier in Deutschland zur Verfügung stellen für genau solche Organisationen. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen skizzieren, wie einfach und oder schwer auch diese Reise war, hier in Deutschland zu gründen mit so einer Technologie, die vielleicht am ersten Tag auch erstmal ein bisschen skeptisch aufgenommen wurde. Du hast damals gesagt, ihr habt mit Microsoft eine KI-Mode-Show gemacht, hat niemanden interessiert, hast du gesagt.
Ja, doch, interessiert hat es schon. Es war ein großes Interesse da. Es hat nur damals, war KI noch nicht in aller Munde. Das ist ja wirklich erst mit oder kurz nach der Pandemie gekommen. Und das wurde ein bisschen exotisch betrachtet. Aber es ist also, es war von ganz großem Interesse in jedem Falle. Aber ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung.
Nein, ist gut. Also wie ist das so, das Thema Startup mit KI hier in Deutschland zu gründen? Welche Hürden gibt es? Was habt ihr so erlebt? Erzähl mal so ein bisschen was von dieser Reise.
Ich würde das ein bisschen unterteilen, weil ein Startup zu gründen, das ist schon mal ein Thema für sich in Deutschland, und ein Startup mit KI zu gründen ist nochmal eine andere Sache. Also grundsätzlich habe ich den Eindruck, ich halte die Bildungslandschaft, gerade die universitäre Bildungslandschaft, immer noch für sehr gut in Deutschland, und auch was die Grundlagen in der Informationstechnik angeht, halte ich für sehr gut. Da ist Deutschland vielleicht ein wenig eine Ausnahme, denn wir haben natürlich in vielen Ländern, vor allen Dingen Israel, aber auch Indien, China, in den Vereinigten Staaten, sind so hochmoderne Technologien und hochmoderne neue Prozesse wie zum Beispiel KI deutlich stärker dabei. Und ich glaube dennoch, dass Deutschland hier in der Ausbildung deswegen mithalten kann, weil die Informatikstudiengänge in den meisten guten Universitäten unfassbar viel gute Grundlagen mit sich bringen. Das heißt, ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir in Deutschland so viele auch gute KI-Startups haben, weil diejenigen, die das gründen, hier wirklich sehr gute Grundlagen schaffen können mit viel Innovation. die Vorteile in anderen Ländern sind dort ganz deutlich, sind einfach andere Fördermöglichkeiten und sind die bloße Tatsache, dass dort ganz andere Infrastrukturen herrschen. Die technologische Infrastruktur in Deutschland ist dafür, dass wir einfach so unter den Top 5 der Technologienation eigentlich sind, würde ich sagen, eher katastrophal erschreckend. Das heißt, es gibt keine eigenen wirklich großen Backbone-Server, es gibt keine wirklich großen Anbieter von technologischer Infrastruktur. Das macht es tatsächlich ein bisschen problematisch. Ich glaube dennoch, dass Deutschland ein guter Standort ist, wenn es um Ideen, um Innovation geht. Wenn es um die Frage nach dem Start-up-Leben selbst geht, sieht das schon wieder etwas anders aus. Wir sehen das sehr oft, auch mit befreundeten Unternehmen oder mit Bekannten von mir, die entweder in den USA oder teilweise auch in Frankreich, in Großbritannien gegründet haben. Da gibt es eine ganz andere Mentalität. In Deutschland ist es tatsächlich so, dass viele auch Investitionsbanken und auch die Regierung sagen, wir wollen hier unbedingt was machen. Und sie bieten auch sehr viel an, aber der reine Prozess am Ende, es ist eine katastrophale Bürokratie. Das heißt, bis Unternehmen, bis Startups dann wirklich dort sind, dass sie gefördert werden können, sind da so unfassbar hohe bürokratische Hürden zu nehmen, dass die Hälfte davon schon mal aufgibt und die andere Hälfte das Ganze an derart große und starke Bedingungen oder an schwerwiegende Bedingungen geknüpft wird, dass das einfach kaum auszuhalten wird. Ich bin sehr dafür, dass eine Kontrolle auch von Steuergeldern da ist. Da kann ich gut mit leben. Aber wenn es, ich will nicht von Wagnis reden. Startups sind immer ein Risiko, sind immer ein Wagnis mit allen Möglichkeiten in die positive und in die negative Richtung. Da habe ich aber den Eindruck, dass Länder, gerade wie die USA, mit einem anderen Mindset rangehen. Die sagen einfach, wir machen das. Und das spiegelt sich auch in der Investitions- oder in der Investorenkultur wieder. Die meisten amerikanischen Investoren investieren etwas weniger in die Idee, als eher in das Team, in die Leute, die dahinter stehen, bei denen die wissen wollen, habt ihr eine Idee? Seid ihr wirklich dabei zu sagen, wir setzen das um? Ihr habt diese Vision, ihr habt die Energie, ihr habt die Power, ihr habt die Geschichte, die ihr erzählen wollt. Und die sagen einfach, das kann man gut oder schlecht finden, aber die haben die ganz einfache Philosophie zu sagen, Geld löst das Problem. Wir brauchen nur denjenigen, der bereit ist, dieses Problem zu lösen. In Europa und vor allen Dingen in Deutschland ist das noch ein bisschen anders. Dort schaut man sich tatsächlich direkt die Lösung zunächst an und man will von der Lösung überzeugt sein. Das ist möglicherweise eine kulturhistorische Frage, ist vielleicht auch eine Philosophie, die aus der Geschichte, auch aus der Wirtschaftsgeschichte Deutschlands kommt. Natürlich haben wir in den 1850er Jahren bis nach 1910, 20 die großen Unternehmen von Siemens, Bosch, AEG, Miele, Braun, alles, was in den letzten 150 Jahren da entstanden ist, da steht ist eine große Tradition dahinter. Die ist auf einer großen und sehr bedeutenden Ingenieurskultur gebaut. Und vielleicht kommt das daher, ich kann es mir nur so erklären. Aber Startups zu gründen, es gibt Amerikaner unter meinen Freunden, die erzählen mir das immer so, die sagen, in Deutschland Startups zu gründen könnte deswegen leicht sein, weil man im Falle des Scheiterns in ein soziales Federbett fällt. In den USA passiert das nicht. Dort hat man zwar die Möglichkeit, mit einem Startup unmittelbar sehr viel mehr Geld zu verdienen. Das heißt, die müssen sich nicht um Bürokratie und sonst was kümmern, sondern die können sich direkt um alles kümmern, was mit der reinen Lösung zu tun hat. Gleichzeitig ist es aber so, wenn die verlieren, verlieren sie alles. Es gibt im Silicon Valley diese wunderbaren Fotos, die kann man auch im Netz sehen, wirklich auf den Parkplätzen ganze Armadas von Wohnwagen stehen, von jungen Gründern, die einfach alles aufgegeben haben, sich praktisch nur dort für kurze Wege, die leben in diesen Wohnwagen, machen dort alles zusammen, haben ihre kurzen Wege direkt vor den großen Tech-Unternehmen oder vor den großen Investoren. Und das ist sozusagen deren Mentalität. Was davon besser ist, das liegt, glaube ich, im Auge des Betrachters. Aber es ist, ich versuche das immer sehr differenziert zu betrachten. Es ist nicht beliebig schwarz, beliebig weiß. Tatsache aber ist, ich bin überzeugt davon, dass wenn Deutschland hier weiter mit vorne spielen möchte und derzeit gerät Deutschland, was die Start-up-Entwicklung angeht, schon ins Hintertreffen im Vergleich zu anderen, muss hier eine andere Mentalität her und eine andere Politik vor allen Dingen. Und die Politik muss deutlich stärker auch in ein wirtschaftliches Risiko gehen. Und das sage ich nicht, indem man sagt, wir müssen hier beliebig pokern. Aber wenn wir den Studierenden oder den ausgebildeten Menschen hier wirklich vertrauen, wenn wir unserer Bildungspolitik die Chance geben, das umzusetzen, was wir dort beigebracht haben, dann gibt es dort gute Möglichkeiten für die Startups und dem muss man vertrauen. Also es bleibt uns da gar nichts anderes übrig.
Ja, Ich glaube, es auch muss jeder und jede für sich selber entscheiden, was das Bessere oder das Richtige ist. Ich glaube, es gibt viele Vorteile hier. Es gibt bestimmt auch viele Vorteile im Ausland. Es ist ja nicht immer nur USA. Du hast jetzt Indien zum Beispiel auch genannt, wo auch sehr viele gute, ausgebildete Fachkräfte mittlerweile da sind. Die haben in den letzten 10, 20 Jahren extrem viel an den Universitäten investiert, auch gerade Richtung Tech. Nicht ohne Grund gab es vor so 15, 20 Jahren mal diese Outsourcing-Welle der EntwicklerInnen Richtung Indien. Und da ist Indien weit darüber hinaus. Also klar findet man noch gute Entwickler in Indien, aber man findet mittlerweile auch die anderen IT-Berufe sehr, sehr gut in Indien und ganze Teams in Indien, die man auch zu anderen Marktpreisen natürlich betreiben kann als jetzt hier in Deutschland, wo wir beim Thema Fachkräftemangel dann auch sind. Ist es schwer für euch, Leute zu finden? Wie hoch ist der Anteil der Leute, die nicht Deutsch sprechen oder keinen deutschen Pass haben?
Also wir sprechen bei uns im Unternehmen sowieso grundsätzlich Englisch, nicht nur, weil wir eine unfassbar hohe Diversität haben, was ich also nicht nur selbst schätze, sondern was mich auch immer wieder von Neuem motiviert, weil man andere Wege, andere Denkweisen, andere Sichtweisen sieht, sondern auch, und das nur als Nebensatz, weil das einfach für mich ein Gesellschaftsmodell ist, mit dem ich mich sehr gut identifizieren kann und was ich glaube, was für die Zukunft einfach die absolute Normalität sein sollte. Am Ende sind das nur Anna und ich, die wirklich deutsch sind, die also einen deutschen Hintergrund, deutsche Pässe haben. Ansonsten haben wir zum Beispiel unseren Backend Senior Developer, den Kamran, der auch von Anfang an mit dabei ist, der hat seinen Hintergrund in Usbekistan, wohnt schon seit einiger Zeit hier in Deutschland, in Potsdam. Wir haben den Setu, der jetzt auch in Berlin wohnt, der aber ursprünglich aus Indien kommt. Wir haben Luis aus Brasilien. Wir haben also sind da über die gesamten Bereiche ausgestattet, hatten aus Italien, aus Irland, aus Frankreich, von überall her eben die Leute. Und die Schwierigkeit ist ein bisschen, es ist einerseits schwer, andererseits leicht, denn dadurch, dass wir in der heutigen Zeit Arbeitsmöglichkeiten haben, die nicht mehr ortsgebunden sind, können wir uns natürlich die Arbeitskräfte auch woanders suchen. Wir haben zum Beispiel ein Team in Usbekistan, die dort eine unfassbar gute Arbeit machen. Und von daher können wir natürlich dort auch woanders suchen. Andererseits ist es natürlich so, dass es schon oft nötig ist, auch die Leute hier vor Ort mal zu haben. Und da ist es so, dass wir, oder ich persönlich den Eindruck habe, wir haben immer noch sehr viele Leute, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen, um hier zu studieren, weil hier gute Studienbedingungen existieren. Und das ist einfach für uns als Unternehmen dringend nötig. Und also das ist ein Problem der gesamten Gesellschaft, der Wirtschaft, dass wir diese Kräfte hier halten. Und wir sehen das auch bei uns immer wieder, dann werden sie hier sesshaft und dann kommt deren persönliche Bürokratie. Also wie registriere ich mich hier? Was ist mein Aufenthaltsstatus? Und so weiter und so fort. Und da versuchen wir natürlich als Unternehmen auch immer zu unterstützen, wie was möglich ist. Und es kommt nicht selten vor, dass ich wirklich dann auch tagelang mit irgendwelchen Behörden telefoniere und sage, wir brauchen diese Leute, macht das möglich, dass sie diesen und jenen Stempel bekommen oder dass wir sie auf die und die und die Art und Weise hier anstellen können, dass wir sie einstellen können. Aber das ist etwas, das geht, glaube ich, so gut wie allen so und wir müssen hier Möglichkeiten finden, Wege finden. Und dazu gehört eben auch solche Unterstützung, weil ich weiß, dass hier einfach Geld den Markt bestimmt. Und wenn diese Menschen irgendwo in den USA oder irgendwo in Großbritannien deutlich mehr Geld verdienen als bei uns, dann sind sie natürlich auch weg. Ne? Und deswegen, wir sind froh, dass wir unser Team sehr gut halten konnten bisher und dass dort auch die Identifikation mit unserem Produkt, also auch die Identifikation mit der Tatsache, dass wir hier wirklich etwas Relevantes schaffen, dass wir hier möglicherweise etwas schaffen können, was mehr als nur sozusagen eine normale Arbeit bietet, dass das als Motivator auch für die Kolleginnen und Kollegen dann gilt und wir dementsprechend als Team gut zusammenwachsen können.
Ja, es ist eine schwierige Herausforderung in Deutschland auch, also Leute aus dem Ausland einzustellen, ist wirklich nicht einfach, gerade wenn der Sitz auch nicht hier ist in Deutschland, aber es macht es nochmal viel, viel komplizierter, also allein nur Arbeitsverträge mit Leuten, wir haben eine Kollegin in Frankreich, es ist super schwierig einfach so jemanden dann einfach anzustellen mit deutschen Verhältnissen aufgrund des Steuersystems, der Regulatorien etc. Also da bin ich auch dafür, dass die Regierung dringend nachbessern sollte, gerade zum Thema Fachkräftemangel. Wir finden hier in Deutschland nicht genug gut ausgebildete Leute, wir haben zu wenig hier. Und gerade wenn man so viel verändern möchte, muss man aufs Ausland ausweichen, weil da auch sehr gut ausgebildete Leute sind. Und ein internationales Team aufzubauen mit deutschen Gesetzen ist zumindest herausfordernd, es mal einfach so stehen zu lassen im Raum.
Absolut, ja. Aber das, was du sagst, ist deswegen auch umso spannender, weil das meine ursprüngliche auch Wunschvorstellung oder Idee von dem Konstrukt der Europäischen Union war und ist, dass wir, wenn wir auf der einen Seite erlauben, dass wir einen freien Personal- oder Personenverkehr und Warenverkehr und Wirtschaftsverkehr haben, warum können wir dann nicht auch solche Bürokratien vereinheitlichen, dass ich nicht sagen muss, okay, derjenige sitzt zwar in Frankreich, zu welchem Steuersatz arbeitet der jetzt eigentlich und was muss ich dafür tun, damit er an seinem Ort eben nicht zu deutschen Verhältnissen sozialversichert ist und gleichzeitig mir aber ein deutsches Finanzamt unter gewissen Umständen nachvollziehbar, aber in einer Bürokratie vollkommen miserabel umgesetzt, ein deutsches Finanzamt im Nacken sitzt, dafür zu sorgen, dass dieser Mensch dort, wo er sitzt, nicht aber vielleicht auch der Scheinselbstständigkeit unterliegt. Das sind Prozesse, damit wird auch nochmal ein eigenes Geld verdient. Da kommen nämlich große Agenturen, die nichts anderes machen, als solche Leute für sich sozusagen anzustellen. Und weil sie viele Kunden, viele Klienten haben, gelten sie für mich nicht als scheinselbstständig und damit kann ich so ein Konstrukt machen. Es kostet mich aber wieder deutlich mehr, als wenn ich diesen Kollegen oder diese Kollegin direkt anstellen würde. Das ist schon eigenartig.
Viele große Herausforderungen. Wie gesagt, wir können es sehr gut nachvollziehen, haben wir bei Salvatier genau die gleichen Herausforderungen und kennen wir nur zu gut. Lass uns mal von dem Thema Startup-Gründung in Deutschland ein bisschen weggehen und auch mal so ein bisschen Richtung der Transformation der Modebranche dann auch sprechen. Jetzt habt ihr eine Technologie gebaut, das anfangs gesagt, was jetzt eher noch was Neues ist. Das ist jetzt noch nicht so allgegenwärtig, dass die Modebranche, die ja auch teilweise dann jahrelang sehr gleich gearbeitet hat, sich jetzt wahrscheinlich mal so eben einfach transformieren lässt, nur weil ihr um die Ecke kommt und sagt, so, wir machen das nachhaltiger und schneller. Da sitzen ja Leute, Prozesse, die jahrelang gelebt sind. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen so diese Reise skizzieren. Mir kam mit dieser Idee und was wir mal Puma genannt, jetzt können wir auch irgendwie einen anderen einfach mal nennen. Und ihr kommt da rein und ihr erzählt diese Story bei den Kunden. Wie gut kommt das Thema dieser Transformation, diese Geschichte, die ihr erzählt, auch an? Warten die nur darauf, dass endlich jemand kommt und sagt so, Gott sei Dank, endlich? Oder sagen die so, oh, schon wieder einer, der hier irgendwas verändern will. Wir sind doch ständig im Wandel. Stell dich mal hinten an.
Du benennst damit ja schon die zwei, drei Probleme. Also ich sage da gerne ja und nein. Warten Sie drauf. Man kann es schwer sagen. Ich kann da immer nur das wiedergeben, was ich bei Anna mitbekommen habe und was ich bei ihren Kolleginnen mitbekommen habe. Auf der einen Seite wollen sie diesen Job machen. Und auf der anderen Seite sieht die Realität aus, dass sie aber nichts mehr mit dem, was sie gelernt haben, wirklich zu tun haben, bis auf die Reit, das reine Handwerk. Und das führt dazu, dass sie diesem Druck, und das sieht man bei vielen deutschen Modeunternehmen auch, diesem Druck, der international herrscht, durch diese Transformation, dem unterliegen sie, ob sie wollen oder nicht. Und der Stress natürlich. Transformationsprozesse waren schon immer für Gesellschaften einerseits existent, andererseits problematisch. Es gab immer reaktionäre Prozesse. Und so ist es natürlich auch hier. Die Modeindustrie gehörte immer zu den Industrien, die vergleichsweise konservativ waren. Dort, wo in den 70er und 80er Jahren schon die ersten Digitalisierungsprozesse in der Automobilindustrie oder in anderen Industrien stattgefunden haben, war das in der Modeindustrie nicht so sehr stark. Natürlich haben wir dann auch in den späten 90ern, frühen 2000ern erlebt, natürlich haben die auch angefangen mit Photoshop oder Illustrator zu arbeiten. Sie haben dort die ersten Digitalisierungsprozesse schon gemacht. Aber das gilt auch nicht für alle und man muss das auch international unterscheiden. Auch hier in Deutschland gibt es noch Unternehmen, wo tatsächlich ganz regulär auf einem Blatt Papier noch gezeichnet wird, dann wird das eingescannt, dann werden davon Kopien, aber physische Kopien gemacht. Und wenn man natürlich an solche Menschen gerät, dann haben die einerseits ein Verständnis dafür, dass hier sich etwas ändern muss, weil sie so nicht weiterarbeiten können. Schon deswegen nicht, weil wenn sie so weiterarbeiten, ihre Firma vielleicht in 10 Jahren gar nicht mehr existent ist oder in 5 Jahren. Und andererseits natürlich aber auch eine gewisse Skepsis, ist schwer zu sagen, aber so eine Zögerung, weil es natürlich einen selbst betrifft. Und nun ist es so, dass wir, wenn wir zum Beispiel mit internationalen Kunden, gerade in den USA, das ist ein anderes Mindset, auch in Indien, die sagen, ach wunderbar, KI ist ja gerade sowieso in aller Munde, wir sehen, was da möglich ist, machen wir, zeigt uns das mal. Wir finden sowas natürlich ja auch in Europa, aber ich muss hier unterscheiden. Wir haben auf der einen Seite zum Beispiel die CEOs oder CFOs oder Head of Innovation, Head of Design, die sagen sofort, ja, das müssen wir machen. Das ist überhaupt, überzeugen muss man diese Menschen überhaupt nicht mehr. Wissen wir um die Notwendigkeit, aber viel mehr noch können wir denen ganz einfach vorrechnen. Ihr spart anstatt 67.000 Arbeitsstunden 9.600. Ihr gebt aus anstelle von 15 Millionen Euro jetzt nur noch 750.000 Euro. Ihr habt eure Produkte nicht nach 70 Wochen, sondern nach 12 bis 15 Wochen am Markt. Ihr seid nachhaltig. Das kann man alles berechnen. Und als Crème de la Crème obendrauf noch, als Sahnehäubchen obendrauf, sagt man, und im Gegensatz zu den 30%, die ihr vorher im Durchschnitt verkauft habt, verkauft ihr jetzt 80%, 90%, vielleicht 110% mehr. Die das anwenden müssen, für die ist natürlich die Angst, die meisten Leute heute haben, ist erstmal, KI nimmt mir die Arbeitsplätze weg. Die Angst ist nachvollziehbar und sie ist auch nicht aus der Luft gegriffen. Und natürlich gibt es jetzt immer diesen beliebten Satz von vielen, nicht KI nimmt dir die Arbeitsplätze weg, sondern jemand, der mit KI umgehen kann. Das ist eine halbe Wahrheit, das mag für die nächsten 5 oder 6 oder 7 Jahre gelten, aber natürlich, wir bauen autonome Agenten, wir bauen Technologien, die Prozesse obsolet macht, jetzt kommt mal wieder der alte Biologe oder Mediziner zum Vorschein. Das sind Prozesse, für die das menschliche Gehirn sowieso nicht gemacht ist. Wir sind nicht für klassische alte Abarbeitungsprozesse, so wie auch im Fordismus, Fließband. Das ist sozusagen fast eine unwürdige Arbeit für das Gehirn. Das ist aber das, womit wir Menschen uns in den letzten 150 Jahren kapitalistische Arbeit so beschäftigt haben. Und daran sind wir gewohnt, das ist unsere Vorstellung von Arbeit. Und jetzt konfrontiert man Menschen damit, die sagen, das ist das Einzige, was ich gelernt habe. Und jetzt kann das jemand viel akkurater, viel schneller, viel billiger machen. Verdammt. Und das Eigenartige ist, dass wir Menschen, und das betrifft uns alle, das betrifft mich genau, wir können eigenartigerweise besser damit umgehen, wenn wir merken, dass es einen besseren Menschen gibt oder einen jemand, der die Arbeit besser macht als ich. Das mag uns ärgern, es mag uns Neid hervorrufen. Aber wir können das sozusagen, evolutionsbiologisch bin ich fast geneigt, in solche Richtung zu gehen, wir können das besser puffern. Jetzt kommen wir aber mit so etwas Abstraktem wie einer Maschine. Und damit können wir noch nicht umgehen. Wir sind da auch psychologisch, auch gesellschaftlich noch bei weitem nicht so fortgeschritten, dass wir uns dieser Konsequenzen bewusst machen, was das mit uns macht. Das wird mittelfristig bis langfristig auf jeden Fall dazu führen, dass wir uns Gedanken machen müssen über den Wert von Arbeit. Was ist eigentlich Arbeit? Also Arbeit nur als Broterwerb, als Brotjob, oder ob es wirklich darum geht, sinnstiftende Arbeit zu machen oder die Arbeit zu machen, für die unser Gehirn gedacht ist, nämlich wirklich kreativ zu sein. Und diese Kreativität, diese in der Modeindustrie, die viele Designer immer ganz oben hinstellen, die ist auch richtig und nötig. Aber wenn Sie mal nachdenken würden, würden Sie mitbekommen, sie haben diese Kreativität in den letzten Jahren gar nicht so stark eingesetzt, weil sie wirklich nur Zeichenmaschinen waren. Denen hat jemand gesagt, das sagt der Markt, das gebt uns bitte voran. Macht mir von diesem schwarzen T-Shirt, was sich seit 10 Jahren gut verkauft, eine schwache Variation, vielleicht den V-Neck-Ausschnitt etwas tiefer, vielleicht die Ärmel um ein Drittel verändert. Das ist kein wirklich großartig kreativer Prozess. Und wenn ich von diesem Design jetzt 30 oder 40 verschiedene Variationen machen muss, dann ist das keine Kreativität. Und das führt natürlich dazu, dass es hier zu Veränderungen kommt in den Arbeitsweisen, wo sie sich natürlich nicht so richtig darauf einlassen können bisher. Aber das gilt nicht nur für die Modeindustrie, das gilt überall. Ich denke aber, wir haben heute im 20. Jahrhundert bestimmte Jobs nicht mehr, die es vielleicht vor 500 Jahren gab. Es gab damals Kirschner, Böttcher, Rademacher, Färber. Wo findet man das heute noch? Und so glaube ich, dass es vielleicht in 25 Jahren auch keine Schornsteinfeger mehr gibt oder keine Taxifahrenden. Und dementsprechend ist dieser Transformationsprozess natürlicher und dem müssen wir uns alle stellen. Und das ist leider ein Problem, das können wir für uns nicht lösen. Das brauchen wir auch nicht lösen. Wir bieten die Technologien an, die auf einer viel höheren Ebene Veränderungen bringen und auch mit Vorteilen. Also zum Beispiel deutlich bessere, akkuratere Produkte. Die Unternehmen können jetzt Produkte kreieren, die nicht nur nachhaltiger sind, die günstiger produziert werden können, trotzdem fairer produziert werden können und die zum Beispiel eine viel höhere Identifikation der Kunden mit dem Unternehmen ermöglichen. Und der Nachhaltigkeitsaspekt ist ja einfach so immanent, denn es bringt uns nichts, über Arbeit zu sprechen, wenn wir in 50 Jahren auf einem Planeten leben, der vielleicht gar nicht mehr lebenswert ist oder lebenswürdig ist.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir gesellschaftlich definitiv auch mal diskutieren müssen und auch betrachten müssen. Und auch, ich glaube, jede Organisation auch ein gewissen Stück eine Verantwortung trägt für seine Mitarbeitenden, da zu schauen, wo kann ich Leute einsetzen, wo kann ich KI gewinnbringend einsetzen, wo kann ich Technologie allgemein gewinnbringend einsetzen und was kann ich mit den Leuten tun? Du hast von sinnstiftender Arbeit gesprochen, also die Designer wieder designen zu lassen, also auch die kreativen Prozesse zu machen und nicht eben, wie du sagtest, die Armlänge irgendwie mal 5 cm, 6 cm, 8 cm zu zeichnen und dann zu prüfen, was ist nachher die bessere Passform und alles einzeln zu produzieren, sondern das vielleicht auch eine KI entscheiden zu lassen an der Stelle. Vielleicht aber auch die, vielleicht so diese Gefahr, ich werde ja damit auch öfters dann konfrontiert, wahrscheinlich ist es auch Stand heute schon so, aber wie kann ich denn jetzt diesen Bias dann auch rausnehmen? Also ihr habt von Marktdaten gesprochen, die zum Beispiel mit reinkommen. Wie viel Gleichheit wird dann auch produziert? Ich meine, es stand heute schon so, wenn man mal in ein Einkaufszentrum geht und läuft immer so 5 Modeläden ab, den einen blauen Pulli, den finde ich dann von 5 verschiedenen Marken in 5 verschiedenen Läden und mit der minimalsten Ausprägung. Und der einzige wirkliche Unterschied ist das Logo, was vorne drauf gedruckt wurde und der Preis, der hinten dran steht. Wahrscheinlich noch die Qualität, welcher Stoff dann verwendet wurde. Da bin ich jetzt persönlich nicht so tief drin. Aber letztlich optisch gesehen sieht der sehr, sehr gleich aus. Das heißt, da müssen die Designer ja auch schon von Markttrends voneinander gelernt haben, so vorsichtig auszudrücken. Ist das mit KI in Zukunft dann auch so? Wie kriegt man sozusagen seinen Brand dann noch sauber da rein? Sind das Themen, die aufkommen?
Absolut. Und auch danke, dass du das ansprichst. Denn es ist ja leider tatsächlich schon Realität, dass wir gerade bei sozusagen Casual Fashion, da sieht schon alles sehr ähnlich aus und sehr gleich aus. Das heißt, das sind Probleme, die ohnehin die Unternehmen haben. Und jetzt denken die Menschen natürlich sofort, ach, das wird ja bei KI noch viel schlimmer. Tatsächlich stimmt das aber nicht, denn erstens haben wir bei der KI die Möglichkeit einer viel höheren sozusagen Rekombinationsmöglichkeit und zweitens durch die Tatsache, dass das KI-basiert, ich jetzt meine eigenen, zum Beispiel Kreativitätsdaten, ich kann eine Brand, sozusagen eine Brand Identity, ich kann meine oder Brand DNA, ich kann meine eigenen wirklichen Signature Moves, könnte man sagen, dort reinbringen und kann der KI die Möglichkeit geben, Variationen, Kombinationen, Modifikationen, Rekombinationen, aber genau mit diesen Moves zu machen und das mit einem Output, der milliardenfach möglich ist, was Menschen so gar nicht machen könnten. Das heißt, hier können Unternehmen tatsächlich wieder eine viel größere Markenidentifikation schaffen und gleichzeitig, und auch das machen unsere KI-Agenten, also ich rede mal von Agenten, das sind sozusagen wie kleine autonome zusätzliche Programme, zusätzliche Modelle, die miteinander arbeiten, gibt es sowas wie einen Similarity Comparator, das heißt ein Algorithmus, der Ähnlichkeiten vergleichen kann. Und der dann sagt, super, was wir hier gemacht haben, ist ganz großartig und wir sehen, dass ein ähnliches Produkt bei meinem Wettbewerber gut funktioniert. Ich will die Features haben, die der hat, aber mit meiner eigenen Signatur. Mit dem, was ich, und zwar nicht nur das Logo und damit wissen alle, dass das da ist, sondern weil ich weiß, ob das jetzt Adidas mit den 3 Streifen ist oder Nike mit dem großen, mit der großen Welle oder was auch immer. Und dadurch gibt es die Möglichkeit wieder. Und für mich der wesentliche Punkt, und das ist auch das, wo wir die vielen Designerinnen und Designer wieder bekommen, ist, der überwältigende Teil der Arbeit besteht bei den Designerinnen und Designern gerade in einer Marktanalyse. Das heißt, sie müssen eine Datenanalyse betreiben, die sie an ihren Ausbildungsstätten nie gelernt haben. Und dass das nicht sehr akkurat sein kann und dass es auch etwas ist, worauf sie als sehr kreative, wunderbar kreative Menschen keine große Lust haben. Das ist das eine. Wenn wir in diesen Teil jetzt vollständig abnehmen und sagen, hör zu, der Teil eurer Arbeit, also auch zeitlich, ist weg, genauso wie die Möglichkeit, dass euch der Agent jetzt das reine Zeichnen abnimmt, weil er beliebig kombinieren kann, beliebig variieren kann. Bring doch jetzt mal wirklich den Teil, den du an Arbeit gespart hast oder an Zeit gespart hast, in die Kreativität wieder rein. Dann ist das für dich auch ein Motivator. Und durch diese erhöhte Kreativität kommen wir natürlich auch wieder zu einer viel höheren Diversität in dem, was später auf dem Markt angeboten wird. Und der zweite große Punkt, der für mich da von Bedeutung ist, ist die Tatsache, dass aktuell kleine Modelabel kaum Chancen haben. Durch diese Übermacht von Temu, Shein, Amazon Fashion, aber auch Zara, H&M, alles, was dort in dem Bereich ist. Und wenn wir jetzt KI-Optionen oder KI-Möglichkeiten, diese Technologie haben und ihnen auch kleinen Brands, das können manchmal 2 oder 3 Mann-Studios sein, das können diese kleinen wirklichen individuellen Labels sein. Wenn wir denen jetzt eben KI-basiert solche Tools oder solche KI-basierten Tools an die Hand geben, dann können sie sehr viel effizienter produzieren, können es vielleicht sogar viel marktspezifischer produzieren, können durch eine explizite oder eine sehr gut ausgearbeitete Analyse die Zielgruppe, die sie ansprechen wollen, so optimiert ansprechen, dass sie selbst auch wieder erfolgreicher sein können. Und nicht nur, okay, ich habe 3 schöne Sachen gemacht und ich muss jemanden haben, der mindestens 20.000 Euro im Monat verdient, damit er sich meine Sachen leisten kann, von denen ich dann alleine auch wieder leben können muss. Die Produktionskosten für diesen Menschen sind geringer. Auch hier die Adaptivität am Markt ist wieder deutlich höher. Und dementsprechend, es klingt jetzt ein bisschen wie die eierlegende Wollmilchsau, aber wir kommen durch eine sinnvolle Kombination von KI
und dann dieser Kreativität dieser Menschen wirklich wieder in Bereiche, die, also wir kommen, das ist eine Win-Win-Situation in so vielerlei Hinsicht für die Kunden, also für alle Stakeholder, für alle Player am Markt. Ne?
Ja, also auch vielleicht wieder ein bisschen zurück eher zu kleineren Firmen, wie es früher ja auch der Fall war, die ja in den letzten Jahren viel pleite gegangen sind, weil es nicht mehr wirtschaftlich war zu produzieren. Und woran ich gerade denke, ist, dass sich die Branche, also momentan seid ihr ja sehr in diesem Erstellungsprozess mit inkludiert oder verändert den ja sehr, sehr stark. Also bis das Produkt nachher im Laden sozusagen ist. Woran ich jetzt gerade denke, ist, dass die, die ihre Hausaufgabenstand heute schon gut machen, das hören so AB-Tests gesagt. Also zu gucken, die, die vielleicht einfach eine unfassbar starke Brand haben, einen starken Social-Media-Auftritt haben, eine starke Community haben, wo sie mit Leuten interagieren können. Weil das ist ja das, wo ich dann auch so AB-Tests letztlich durchführen kann. Wenn ich sage, hey, meine KI hat mir innerhalb von 10 Minuten ein Design von einem neuen, weiß ich nicht, Pulli gemacht und dann vielleicht eine zweite Variante davon und dann packe ich mit KI ein Model drauf und dann mache ich noch ein cooles Hintergrundlayout. Da sitzt vielleicht dann doch nochmal ein Designer dran, um irgend so eine Markenbotschaft dann auch mit reinzubringen. Und 10 Minuten später ist das Ding auf Social Media und dann frage ich die Leute, was sieht gerade cooler aus? Was feiert ihr? Was würdet ihr auch gerne ab morgen tragen wollen? Und dann auch so ein direktes Feedback zu bekommen. Und in der Social-Media-Welt, da reicht ja eine Stunde, zwei, drei, dass ich schon signifikant weiß, zumindest ob das eine oder das andere Produkt besser ist. Ob das jetzt in der Gesamtkontext danach ja wirklich auch funktioniert gegen andere Marken, sei nochmal dahingestellt. Aber zumindest für diesen A-B-Test kriege ich innerhalb von einer Stunde eigentlich ausreichend Feedback. Das heißt, wenn ich da meine Hausaufgaben gemacht habe, wenn ich schon Influencer-Marketing betreibe, wenn ich starke Leute habe, die nach außen sprechen, etc. Und das können auch heute dann Firmen sein, die aufkommen, die vielleicht heute eher in so einem Brand-Marketing-Tool aktiv sind und dann eben vielleicht sagen, okay, dann designe ich halt noch T-Shirts, weil das kann ich ja jetzt so einfach. Und dann habe ich eben diese starke Marke hinten dran, diese starken anderen Themen, die ich sehr gut kann. Ich bin super stark im Social Media, ich kann super gut kommunizieren. Ich habe vielleicht irgendwelche Vor-Ort-Events, wo auch immer ich dann gerade aktiv bin, vielleicht bin ich irgendeine Event-Plattform etc. Und dann kann ich sozusagen da sehr, sehr schnell auch diese Themen mit einbringen und dann da diesen kreativen Prozess auch ausspielen. Und dann kann ich mir vorstellen, dass viele große etablierte Marken von heute vielleicht Probleme kriegen, weil sie dann nicht schnell genug auf sowas dann auch vielleicht reagieren können.
Genau, ich war etwas erstaunt, als Anna das mal angesprochen hat. Sie meint, wahrscheinlich macht in 5, 6, 7 Jahren machen gar nicht mehr die Designer den Großteil der Mode, sondern eben die Produktmanager. Und ich war noch erstaunter. Wir haben mal sind da mal tiefer in die Materie gegangen und haben uns mal angeschaut, wie denn Unternehmen wie Shein und Temu eigentlich ihre Produkte kreieren. Und die machen das genauso, wie du das gesagt hast. Die setzen einfach auf ihre Website, entweder über Shopify oder über Instagram, setzen die digital kreierte Designs, die sind noch nicht hergestellt worden. Und dann schauen die sich einfach an, wie das angeklickt wurde. Und dann gesagt, hey, schau mal hier, innerhalb eines Tages 95.000 Klicks, scheint gut zu funktionieren. Und dann haben die natürlich die Möglichkeit, innerhalb von 10 bis 12 Tagen dieses Produkt fertig zu kriegen und dann wird das einfach auf den Markt gehauen. Und das spielt natürlich jetzt erstmal Qualität oder Nachhaltigkeit, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber diese Preise sind so gering für sie, dass selbst wenn dort mal Ausschuss entsteht, das ist für die tragbar. Und jetzt kommt das Erschreckende. Auf diese Art und Weise, und das spricht genau dafür, dass das, was du gerade gesagt hast, richtig ist, Shein hat, wir haben vorher von ungefähr 30% verkaufter Produkte gesprochen. Bei Shein sind es über 99%. Nur durch dieses E-Commerce, nur durch solche, sagen wir so, billige, simple, effiziente Methoden. Und dementsprechend sind solche Plattformen unsere auch nicht nur für die Designer von Bedeutung im Sinne der Produktkreation, sondern für die gesamten Teams. Denn ich kann den Designer anfragen, die Designerin, sie mögen mir etwas machen, dann stelle ich das sofort bei mir auf die Website, schaue mir an, A-B-Testing, wie funktioniert das? Und habe sofort im Sinn, okay, hey, das könnte funktionieren, das könnte in die Richtung gehen und so weiter. Ich kann Kleinserien bauen, ich kann Miniserien bauen, ich kann das regional hochgradig effizient einstellen, weil ich weiß, dass in Schweden vielleicht andere Bedürfnisse sind als in Ghana oder in Papua-Neuguinea. Und das macht die ganze Sache so interessant, weil die Teams in den Unternehmen viel näher zusammenrücken und sozusagen am Ende nur noch miteinander kommunizieren müssen, während die Arbeit autonom dann wirklich von sozusagen Agenten, von Algorithmen gemacht wird. Und das mag sich zunächst eigenartig anhören, aber das ist das, was ich immer wieder sage, die wirklichen menschlichen Denkfähigkeiten zu nutzen und den Rest sozusagen die Drecksarbeit dann von Maschinen machen zu lassen, erscheint mir doch eine sehr viel sinnvollere Arbeitsmethode zu sein, als die Menschen eine Arbeit machen zu lassen, die Maschinen sonst machen.
Also, zurück zum, also eigentlich zum Ausgangspunkt, weg von der Fließbandarbeit hin zu wieder mehr Kundenkommunikation, weil nichts anderes ist das letztlich.
Absolut.
Ich schaue nur, mir das anzuschauen oder ich gucke nur auf das, was der Kunde möchte. Ich muss mehr Kundeninteraktion wieder fördern, ich muss Communities aufbauen, ich muss am Branding arbeiten. Ich brauche den Kunden und ich brauche dem seine Probleme und dem seine Herausforderungen, um die Dinge zu produzieren oder auch zu bauen, anzubieten, die letztlich relevant sind. Und vielleicht bringt Technologie einen dann auch wieder dahin, weil es mehr Freiräume schafft. Vielleicht ist das, ich habe das Gefühl, wir hässeln alle ziemlich viel und dann wird gemacht und Annahmen getroffen und dann haben wir noch hier so dieses typische deutsche Ingenieurskunst. Wir können ja einfach auch unfassbar gut Produkte bauen. Wir freuen uns auch, wenn ein vollautomatisiertes Fließband am Ende irgendwo existiert und Produkte da super schnell gebaut werden können oder also auch produziert werden können letztlich. Und aber mit dem Kunden zu reden, das ist nochmal eine ganz andere Thematik. Und vielleicht ist es etwas, was in der Zukunft noch wieder viel, viel wichtiger wird, womit wir uns beschäftigen sollten. Und auf dem Weg dahin gibt es, glaube ich, viel, viel mehr Technologie als nur KI, sich zu überlegen, absolut, was kann ich intern verbessern, was kann ich intern machen. Bei aller Skepsis, die man auch haben muss, was Datenschutz angeht, was die Diskussion angeht, welche Arbeitsplätze vielleicht auch in Zukunft ersetzt werden, wie kann ich die Leute trotzdem weiterhin sinnstiftend einbinden, wen oder was muss ich umschulen auch vielleicht, auch jetzt schon vielleicht überlegen, okay, wenn ich jetzt 10.000 Leute habe, ich aber durch die KI vielleicht nur noch 8 brauche, dann auch zu überlegen, was mache ich mit den 2.000? Kann ich die für andere Themen einsetzen? Kann ich da das Thema Branding vielleicht stärker aufbauen? Müssen die vielleicht mehr Marketing machen etc.? Das sind alles, glaube ich, Themen, mit denen Organisationen sich in Zukunft beschäftigen sollten. Und ich persönlich bin ein Fan, lieber heute damit anzufangen als morgen und sich zu überlegen und nicht dieses typische Mimimi-mäßige zu sagen, ja, alles doof und ein bisschen schwierig und herausfordernd. Und du hast es eingangs gesagt, es gibt Chancen in Deutschland, es gibt gute Chancen hier in Europa. Es gibt keinen Grund, das nicht zu tun. Man muss es nur machen. Man muss sich damit auseinandersetzen und ein bisschen mutig sein und auch einfach mal ausprobieren. Das heißt ja nicht, dass man am Ende das dann auch machen muss, aber es einfach mal zu testen und zu prüfen, hilft mir das? Und wenn ich dann entscheide, nein, dann ist fair enough, also zu sagen, okay, dann ist es nicht so, dann ist es vielleicht auch einfach noch zu früh. Aber sich nicht damit auseinanderzusetzen, das ist, glaube ich, der größte Fehler, den eine Organisation heute machen kann.
Ich finde es spannend, dass du das sagst, denn das führt ja automatisch dazu, dass wir das nicht nur im Arbeitskontext denken müssen, sondern als gesamte Gesellschaft. Das heißt, diese Veränderungen, die betreffen ja nicht nur meine Arbeit, sondern die betreffen alles. Das heißt, wir müssen als Gesellschaft beginnen, uns damit auseinanderzusetzen. Wir haben, der wunderbare Philosoph Christian Uhle hat das Buch über KI und auch die Geschichte von solchen digitalen Transformationsprozessen geschrieben. Wir haben heute kaum verstanden, wie das Internetzeitalter unsere Gesellschaft geprägt hat, weil das noch nicht so sehr lange her ist. Jetzt haben wir seit wenigen Jahren das Social-Media-Zeitalter, wo wir jetzt noch nicht mal gerade mal im Start sind, zu verstehen, was das mit uns, mit unseren Kindern macht. Jetzt kommt auf einmal die nächste große Welle und die ist noch viel gewaltiger und das ist KI. Also wir müssen damit anfangen und vielleicht führt dann aber eben auch so etwas, und deswegen fand ich das vorhin auch so spannend, was du gesagt hast mit dem, was die Unternehmen machen. Der Vorteil ist ja nicht nur für die Unternehmen, der Vorteil ist ja auch für die Kunden da. Denn sie haben eine viel höhere Identifikation wieder mit den Produkten, die sie da vielleicht kaufen, weil sie sich darin sehen. Und was wir dann mit der Frage machen, wohin mit den 10.000 Menschen, das sind ja keine Lösungen, die die Unternehmen schaffen müssen, also sie gehören zu diesem Prozess dazu, sondern was wir als Gesellschaft machen müssen. Wo sehen wir uns eigentlich mit Fragen wie Arbeit? Was ist denn eigentlich, wenn wir Maschinen haben, die so viel mehr produzieren können, als wir eigentlich brauchen? Sind wir sofort bei Fragen von Verteilung, von gerechter Verteilung. Das sind soziale Veränderungen, gesellschaftliche Veränderungen. Da haben wir jetzt vielleicht noch gar keine Vorstellung, wo das hingeht. Und da werden wir Themen aufmachen müssen, die für viele natürlich immer erschreckend sind. Also ob das bedingungsloses Grundeinkommen und so weiter und so fort oder ob das die Frage nach Besteuerung ist. Denn KI hat diese Fähigkeiten, hat diese Möglichkeiten. Es ist immer die Frage, wem gehören eigentlich diese Maschinen, die das alles machen? Wie verteilen wir das? Und wie gehen wir eigentlich mit Hunderttausenden, vielleicht Millionen Menschen um, die aktuell keine Arbeit haben? Und gleichzeitig wir aber sagen, es gibt ja Arbeitsbereiche, da ist es sehr sinnvoll und sehr gut und sehr richtig, dass wir dort Menschen brauchen. Zum Beispiel in der Pflege. Oder in der Bildung und so weiter. Und dabei fängt es halt eben auch an. Wir müssen diese Prozesse auch heute schon in die Schulen bringen. Und ich finde es gut und richtig, darüber nachzudenken, Social Media an Schulen oder für bestimmte junge Menschen zu sperren. Aber das kann nur dann funktionieren, wenn wir uns gleichzeitig mit den Mut erlauben, an den Schulen ganz andere Fähigkeiten den Kindern beizubringen oder den jungen Menschen beizubringen, wie man insgesamt mit Computertechnik, wie man insgesamt mit Technologie, wie man insgesamt mit Digitalem umgeht und wie wir uns auch selbst als Menschen mit unseren Fähigkeiten verorten vor dem Hintergrund dessen, was dort eigentlich um uns herum technologisch passiert. Und das sind wunderbare Prozesse und die machen sich aber nicht von alleine. Und vor allen Dingen müssen wir Menschen beginnen, hier auch aktiv zu werden. Und das ist auch politisch, wenn wir sagen, ach, wir können doch die Medien gar nicht mehr steuern, weil das lässt sich ja alles gar nicht mehr darstellen, was ist davon wahr und was ist nicht wahr. Das passiert natürlich nur dann, wenn wir passiv da sitzen und das mit uns machen lassen. Und nicht, wenn wir selbst mitgestalten, so schwer das ist. Weil wenn wir es nicht machen, andere machen es in jedem Falle. Und deswegen finde ich das so spannend, was du gesagt hast, und finde das auch vollkommen richtig.
Ja, ja, ich glaube, das können wir fast schon genauso stehen lassen. Wir werden einen großen Wandel noch haben. Wir werden weiter mit der Transformation uns beschäftigen müssen. Nicht nur hier in Deutschland, sondern komplett weltweit und auch mit verschiedenen Branchen. Und am Ende geht es darum, dass wir gesellschaftlich darüber sprechen, aber auch zu schauen, was bringt uns Kunden das. Also ich persönlich würde mich total freuen, wenn die Modebranche sich an manchen Stellen verändert. Ich bin jemand, der sehr ungern shoppt und meistens auch immer jemand, der nicht in der Saisonalität shoppen geht, wie die Modebranche aktuell produziert. Weil wenn ich dann so im den warmen Sommermonaten komme, also Juli, August, und will dann T-Shirts kaufen, dann sind schon nur noch Restposten da, weil schon Summer Sale oder End-Summer Sale ist und schon die ersten Pullis da liegen und ich bei 35 Grad Außentemperatur in Deutschland keine Lust habe, einen Pulli anzuprobieren, sondern gerne noch ein T-Shirt kaufen möchte. Dafür bin ich dann aber schon wieder 3 Monate zu spät, und wenn ich das alles auch ein bisschen zeitnah bekommen könnte oder auch schon vorkaufen könnte, wenn ich weiß, ich tue im März vielleicht dann der nächste Prozessschritt noch meine Maße angeben und ich weiß, ich kriege da mein blaues T-Shirt in der richtigen Passform, wie ich es brauche, weil ich das eben vielleicht dann auch schon an mir selbst persönlich testen kann und weiß, in 3 Monaten habe ich es dann und dann wird es produziert und ich weiß, dass es dann nachhaltig im Sinne von, dass keine Überproduktion stattfindet, weil es wird nur das produziert, was ich dann auch bestellt habe, dann würde mir das persönlich auch ein besseres Gefühl geben und hoffnungsvoll auch dazu führen, dass ich es nicht wieder zurückschicke, weil es mir ja passt, weil ich es ja auch vielleicht schon einfach mal gesehen habe. Also ich glaube, da kann noch viel passieren.
Und da macht KI auch sehr viel, weil wenn du den Schritt weiter denkst, und das können wir heute schon machen, dass man Fotos von sich selbst nimmt. Und wir müssen noch nicht mal vollständig alles ausgemessen haben. Auch das geht mit KI heute schon, dass sozusagen Körperform gemessen werden kann. Und dann passt KI dieses T-Shirt, was ich dort irgendwo im Laden finde, was an dem gut gebauten, jeden Tag ins Fitnessstudio gehende Model, passt das super, passt es aber auch auf meinen Körper. Und die KI kann das anpassen, ich kann mir das anschauen, kann sagen, ja, passt. Oder so schön das eigentlich an dem anderen Menschen aussieht, an mir wird das offensichtlich nicht den gleichen Effekt haben. Und allein die Tatsache, dass ich viel individueller auf mich zugeschnitten shoppen kann, weil ich einen KI-Algorithmus im Hintergrund habe, der das für mich machen kann. Genauso wie das, was du sagst, dass durch individuelle Maße ich die Unternehmen viel besser auf verschiedene Körperformen hin kleine Serien zum Beispiel produzieren können oder zu einem bestimmten Zeitpunkt. Du sagst, ich möchte im August einkaufen gehen. Das Unternehmen kann sich genau darauf einstellen. Das ist super. Das sind alles Dinge, die uns da helfen können und die hoffentlich auch dementsprechend das Einkaufserlebnis und auch hier, wir sprechen wieder von Relevanz, es muss für dich relevant sein, verbessern. Und betrifft uns alle. Viele Unternehmen haben ähnliche Lösungen schon und witzigerweise hat zwar jeder heutzutage ein Mobiltelefon, aber viele Menschen nutzen das noch gar nicht. Also beim Einkaufen sind wir alle noch sehr konservativ in der Frage, dass wir in den Laden gehen, das anprobieren wollen, was auch nachvollziehbar ist. Wir wollen das Gefühl auf unserem Körper spüren, wie fühlt sich dieser Stoff an, wie fühlt sich dieses Muster an. Das ist auch in Ordnung, aber es ist oft, du hast es gerade besprochen, mit Frust besehen, da entweder gibt es die Sachen gar nicht mehr oder aber jetzt bin ich zwar diesen schönen Weg dahin zu dem großen Einkaufszentrum gegangen, es war sowieso immer wieder voll und am Ende gehe ich hier raus, weil es entweder meine Größe nicht gab oder das T-Shirt, was im Internet so toll ausgesehen hat, an mir doch nicht so gut passt. Ne? Und das sind, man könnte fast sagen, vermeidbare Painpoints.
Beschreibt ganz gut meinen Einkaufsprozess.
Ich kann das nachvollziehen, weil es mir gar nicht unähnlich geht. Deswegen konnte ich dich da sofort mitnehmen oder du hast mich mitgenommen in der gleichen Erfahrung sozusagen, ja.
Genau. Also der Kunde ist wichtig und wenn wir dann noch was für die Umwelt tun können, haben wir eigentlich gerade doppelt gewonnen. Von daher, wir werden, glaube ich, deinen und euren Werdegang weiterverfolgen und schauen, was da passiert. Vielleicht reden wir in 2, 3 Jahren nochmal und schauen, wo wir dann stehen. Ihr seid ja auch ständig dabei, die KI im Hintergrund, die Modelle weiterzuentwickeln und das anzupassen. Ihr seid ja immer noch ein junges Startup, darf man auch nicht vergessen. Da tut sich noch viel und da wird die Branche bestimmt sich auch noch viel öffnen und hoffnungsvoll viel verändern. Und wenn es nur im Sinne der Umwelt ist, dann haben wir auch schon mal alle sehr, sehr viel gewonnen. Volker, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Falls ihr da draußen Feedback habt zu dem Thema, seht ihr das auch so? Seid ihr auch welche, die immer shoppen gehen und total frustriert rauskommen und sagen, ach, wäre das nicht schön, wenn das alles ein bisschen besser funktionieren könnte oder würde? Dann schreibt uns doch einfach mal gerne an modernwork@seibert.group und schreibt doch mal, wie ihr die Podcast-Folge fandet, wer es der Volker so erzählt habt. Stimmt ihr dazu? Seht ihr das anders hier in Deutschland? Stehen wir hier am richtigen Zeitpunkt? Oder ist es trotzdem eine schlechte Idee vielleicht, hier ein Startup zu gründen, vor allem KI-Startup? Vielleicht habt ihr selber eins gegründet, auch da sehr gerne einfach mal Feedback zu geben. Ja, wenn ihr den Volker einfach mal direkt ansprechen wollt, wir verlinken alles von ihm unten in den Shownotes, auch das Produkt natürlich unten, da könnt ihr euch davon auch nochmal ein paar Einblicke holen. Ich würde sagen, wir haben alles gesagt, Volker, oder? Das andere verschieben wir dann mal auf 2-3 Jahren.
Genau, ja. Nein, vielen Dank für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir da einige Gedanken in den Äther schieben konnten, die vielleicht zum Weiternachdenken oder zum Mitdenken anregen.
Das genau. Hoffen wir auch. Dafür gibt es den Podcast, dass wir was verändern, und zwar positiv Richtung moderner Arbeitswelten. Dazu gehört KI, dazu gehört Technik und dazu gehört immer den Kunden im Blick zu behalten, weil nur das wird am Ende dann auch zu einer sinnstiftenden Arbeit bei uns einführen. Absolut. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, euch die Stunde Zeit genommen habt und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.